treffen sich ein Christ, ein Jude und ein Muslim bei Radio 1.
Und?
Kein Witz?
Wir wollen heute reden eben über die großen Fragen, was macht den Glauben aus, was macht unseren Glauben aus, wie kann auch Glaube miteinander versöhnen. Auch das wäre möglich und wir freuen uns jetzt riesig, dass wir das geschafft haben, hier ein Trio zusammenzustellen in unserem Studio. Drei Leute, die aus höchst unterschiedlichen Richtungen kommend jetzt gemeinsam mit uns reden werden, freut mich sehr. Ich fange mal an mit Rebecca Rogowski, die jetzt schon mal bei uns ist. Herzlich willkommen, Rebecca.
Danke.
Und Rebecca ist Judaistin, sie ist Podcasterin, sie kümmert sich ganz besonders um Frauen und queere Menschen innerhalb der jüdischen Community. Also schön, dass wir darüber auch reden können. Ich grüße ganz herzlich Osman Örs. Er ist Islamwissenschaftler und Imam und nicht zuletzt zuständig für das House of One. Also über das man auch mal reden sollte, wann das endlich mal kommt. Also es ist schon so lange im Gespräch. Herzlich willkommen. Außerdem Lehrbeauftragter in der Evangelischen Hochschule Berlin und dort eben zuständig für die Einführung in den Islam.
Herzlichen Dank.
Schön, dass Sie da sind und zugeschaltet ist jetzt, und das hat auch schon geklappt, das habe ich schon gemerkt, auch eine sehr prominente Podcasterin, kann man schon mal sagen, nämlich, ich mag das übrigens auch sehr, unter Pfarrerstöchtern, sie ist die Schwester, in dem Falle kann man auch mal die Verwandtschaft dazu sagen, weil sie mit ihr gemeinsam arbeitet, von Sabine Rückert von der Zeit, die ja außerdem auch noch eine tolle Kriminalpodcasterin ist, Johanna Haberer, grüße ich erstmal ganz herzlich, evangelische Pfarrerin, hallo.
Hallo.
Und sie ist nicht bei uns, sondern sie ist in Thessaloniki, wo es ja auch sicherlich sehr, sehr schön ist. Aber nicht, das kann man gleich am Anfang sagen, nicht aus Urlaubsgründen, sondern...
Nein, ich bin Pfarrerin der Evangelischen Kirche deutscher Sprache dort und vertrete dort, ich bin ja schon pensioniert und vertrete da als richtige Rentnerin in der Gemeinde. Die ist so klein, die kann nur sozusagen nur eine halbe Pfarrerin noch ertragen.
Nach 9 Monaten jetzt, glaube ich, geht die Zeit dann zu Ende.
Nach 10 Monaten.
Mhm. Johanna, die Leitung ist gerade im Augenblick nicht so ganz toll. Wir gucken mal, ob wir es noch ein bisschen besser hinbekommen. Wir verstehen Sie zwar, aber es klingt jetzt nicht so ganz super. Die erste Frage mal auch gleich wirklich an alle drei, weil ich merke das immer wieder, wenn ich auch so in Schulklassen bin oder so rede über bestimmte Themen, gerade in Berlin, wo es ja auch wunderbar gemischte Klassen gibt, die gemeinsamen Ursprünge dieser drei großen Weltreligionen, ich bin dann immer überrascht, sind gar nicht jedem so klar, auch nicht unbedingt den Gläubigen unbedingt klar, dass es ja auch einen Stammvater gibt, der alle drei vereint. Erstmal die Frage, vielleicht kann das mal jemand auch ganz knackig mal erklären, also was der gute alte Abraham für alle drei Religionen bedeutet, und dann können wir mal darüber nachdenken, warum das eben auch ein Teil ist von verschütteter gemeinsamer Tradition. Ich würde vielleicht mal den Imam bitten, das zu sagen.
Ja, sehr gerne. Also Abraham, Ibrahim im Arabischen, spielt für die Musliminnen eine ganz zentrale Rolle. Man kann eigentlich sagen, dass man ohne Abraham den Islam gar nicht denken kann, als auch den Koran nicht wirklich, denn er ist einer der Haupt- oder zentralen Figuren im Koran selbst. Wir finden ihn ganz an mehreren Stellen im Koran als sowohl benannt als den Khalilullah, als den Geliebten Gottes, wenn man so will, oder Freund Gottes. Und wir finden Abraham im Koran als einen Suchenden, der die Verehrung von anderen Göttern komplett ablehnt und dabei sich auf die Suche, also mit seinem Verstand und durch Reflexion, sich auf die Suche begibt, Gott zu finden. Und dabei schaut er in die Schöpfung, in die Sterne, den Mond, die Sonne und lehnt alles ab und sucht am Ende, findet am Ende Gott. Auf der Ebene spielt Abraham eine ganz große Rolle und darüber hinaus aber auch im Ritual, denn wie Sie vielleicht wissen, ist der zentrale Ort für die Muslime in der Welt Mekka und dort das sogenannte Gotteshaus, die Kaaba. Und die ist zurück auf Abraham insofern, als er sie mit seinem Sohn Ismael quasi wieder errichtet hat. Mhm. Und insofern erinnern wir uns, und jetzt auch gerade die ganzen Pilger, millionenfach, die jetzt dort sind, erinnern sich insbesondere an Abraham und das, was er quasi, den Weg, den er, oder den Pfad, den er gegangen ist. Mhm. Und insofern spielt er eine ganz besondere, entscheidende Rolle im Islam.
Vielen Dank für diese super Einführung schon mal. Also das war in kürzester Zeit ein guter Einblick, ein richtig kleiner Lehrgang. Rebecca, die Frage wäre jetzt gleich weitergeben, sozusagen ans Judentum, dafür stehen Sie ja jetzt, inwieweit das zum Beispiel auch ein Bewusstsein ist. Es ist ja die ältere Religion, also sozusagen in dem Fall, wäre es denn sozusagen der Ursprung dann?
Also diesen geteilten Ursprung meinen Sie in Weltweit. Also ich würde sagen, es ist sehr bekannt. Vor allen Dingen, wir haben ja die zwei Söhne. Und Osman hat ja schon den einen Sohn erwähnt, Ismael. Aber es gibt auch Isaak. Und das ist ja auch ganz interessant im Koran und im Tanach. Also in der Tora sind die Rollen der Söhne vertauscht in den Überlieferungen. Aber wir haben eben auch diese Opferung des Erstgeborenen. Nur bei uns ist es nicht Ismael, sondern Isaak. Und tatsächlich hat diese Geschichte auch einen zentralen, ist ein zentraler Teil zum Beispiel vom Neujahrsfest, von Rosh Hashanah. Da wird es gelesen. Und es ist ja sozusagen die erste Prüfung Gottes von Abraham. Und Abraham steht halt auch für diesen starken Glauben und diese starke Beziehung zu Gott. Und gleichzeitig ist es jemand, von dem man zum Beispiel auch Gastfreundschaft lernt. Also die Mitzwa von Gastfreundschaft wird aus den Versen in der Parasha, also in dem Wochenabschnitt Vayera, abgeleitet, wo er die drei Boten von Gott empfängt, aber nicht weiß, dass sie die Boten von Gott sind. Genau, und ich weiß auf jeden Fall, dass ich war auch in der jüdischen Grundschule und auch schon da haben wir gelernt, dass der Islam zum Beispiel auf Ismael zurückgeht und dass es dort diese gemeinsamen Wurzeln gibt.
Und dann gehen wir jetzt den Schritt ja zum Christentum, Johanna. Wir hören Sie auch im Hintergrund immer husten. Ich hoffe, es klingt jetzt besser. Also wir haben ein bisschen was versucht zu machen.
Ich hoffe, Sie hören mich jetzt.
Wir hören Sie. Wir haben Sie gehört die ganze Zeit, nur es ist ein bisschen gestört, die Leitung. Aber man versteht Sie gut. Frau Haberer, die Frage wäre jetzt also weitergehend zum Christentum, wo ich jetzt, sage mal so ganz lax dahin, sage, vieles von dem, was es wirklich auch als jüdische oder andere Wurzeln gibt, ja teilweise auch umgewendet wurde. Also die ganz banale Tatsache, dass Christus Jude ist, natürlich nichts geholfen hat, wenn es um christlichen Antisemitismus zum Beispiel geht. Also wie weit ist das ein Teil der Tradition, der vielleicht auch abgeschnitten ist oder verdrängt wurde?
Also es gibt im Christentum ganz wenig, was nicht jüdisch ist. Mhm. Und Jesus ist Jude und Paulus ist Jude. Wenn wir auf den Vater Abraham kommen, dann ist er im Christentum der Vater des Glaubens. Es ist der, der immer ins Risiko geht, der aufbricht und Gott sagt zu ihm, geh in ein fremdes Land, in einen Ort, den ich dir zeigen werde. Und dann bricht er auf. Er geht immer in unbekanntes Land und bricht auf und vertraut. Das ist er Vater des Glaubens, das ist er in der Tradition des Christentums. Und er ist natürlich auch, er gehört sozusagen generationell ein Vorfahre Jesu. Und wir wissen alle, dass das Christentum, sage ich mal, ein Aperçu zum Judentum ist.
Vielen Dank. Also ich finde es so gerade so schön, so eine geballte Kompetenz also zu diesen Themen hier zu erleben. Drei Menschen, die so viel darüber wissen, und stelle ganz naiv die Frage, bei einer gemeinsamen Wurzel, das haben Sie, finde ich, ja alle drei sehr eindrucksvoll geschildert, warum ist es so unendlich schwierig, diese Grenzen zu überwinden? Also ich sage das nochmal, ich habe das auch in Schulklassen immer wieder erlebt, wenn man das so sagt, was ich so weiß, so viel ist es natürlich nicht wie ihr, sind manchmal Leute ganz erstaunt und sagen, ach was, die Juden sind auch beschnitten, sage ich mal so direkt, ne? Also was, die essen auch kein Schweinefleisch und so, und dann sage ich oft, ja klar, ihr habt so viel miteinander zu tun, es ist ein Teil von Tradition, von gemeinsamer Herkunft, der natürlich vielleicht überlagert ist durch andere Konflikte.
Ja, sicherlich. Also Konflikte in der Welt, die also verschiedenste Art, insbesondere natürlich jetzt aktuell im Nahen Osten oder auch anderswo, wo wir Konflikte zwischen Christen und Muslimen erleben, in Afrika, hier und dort, die tragen oder werden natürlich auch hier in unserer Gesellschaft irgendwo teilweise oder spüren wir auch hier. Und manche, sage ich mal, die insbesondere extremistischer Art sind, die nutzen natürlich da in diesem Moment auch die Religion für dieses exklusive Verständnis und insbesondere und das ist natürlich etwas, womit wir auch im Alltag tatsächlich dann auch was wir begegnen. Sie haben schon erwähnt, sei es in Schulen oder auch anderswo, an Universitäten hier und dort, und insofern ist es umso wichtiger tatsächlich, diese Art von Konflikten auch wirklich voneinander zu trennen, sie nicht irgendwie religiös aufzuladen, sondern es sind keine religiösen Konflikte, sondern eher politisch bedingt. Und insofern gilt es dafür von unserer Seite aus, und da sehe ich auch unsere Verantwortung, tatsächlich das Potenzial der Religion dafür zu nutzen, für dieses Verbindende, Brücken zu bauen, denn es gibt genügend Aspekte, Inhalt in unseren Schriften, die eben diese Verbundenheit von Juden und Muslimen und Christen ganz, ganz, ganz stark hervorheben. Und Abraham ist eine dieser Figuren. Aber man könnte auch noch viel weiter gehen, denn das verwundert auch viele, wenn ich sage, wisst ihr, wer die namentlich am häufigsten genannte Person im Koran ist? Es ist nicht Mohammed, sondern es ist Moses. Und insofern finden wir ganz viele Geschichten von Mose und den Israeliten und so weiter, den Auszug. Und das sind alles Dinge, also worauf eben auch der Islam fußt. Mhm. Und wir erinnern uns an diese Person und die Geschichten daran. Und sie sind ein ganz, ganz starker Bestandteil unserer Erinnerungskultur, als auch der Religion und der Rituale. Mhm. Genau, also da gibt es noch viele Beispiele, aber ich belasse es erstmal dabei.
Ja, schön. Auch Jesus wird ja anerkannt, aber als Prophet. Ne?
Also nicht selbstverständlich. Jesus spielt nach Moses namentlich am zweithäufigsten genannte Figur. Seine Mutter Maria ist eine ganze Kapitel im Koran gewidmet. Und da sind auch noch mal viele Brücken zu bauen.
Johanna, Sie haben auch gerade so genickt. Sie haben nicht genickt, sondern Rebecca hat genickt. Johanna sehe ich ja nicht. Wahrscheinlich hat sie auch genickt. Rebecca, Sie haben gerade so genickt, als der Imam das so gesagt hat. Weil Sie denken das auch, dass das Anknüpfungspunkte sind, die man nutzen sollte?
Mhm, ich glaube, ich habe vor allen Dingen genickt, als Osman davon sprach, dass man Religion und geopolitische Konflikte trennen sollte. Und die werden oft nicht getrennt, natürlich. Und natürlich gibt es da Verquickungen. Aber eigentlich ist es mir erstmal wichtig zu sagen, dass das erstmal nichts miteinander zu tun hat im klassischen Sinne, sondern dass das eine dort missbraucht, also die Religion wird missbraucht, um Machtansprüche geltend zu machen und andere Menschen eventuell zu unterdrücken. Und ich denke aber auch, wie Osman es ja auch sehr schön schon dargelegt hat, dass Religion sehr viel Mehrwert auch hat und irgendwie demokratiebildend sein kann, ohne jetzt zu sagen, dass alles perfekt ist, und ich will auch gar nicht in so eine apologetische Schiene reinfallen, aber es gibt da sehr viel positive Potenzen und es bedeutet ja vielen Menschen was, und deswegen denke ich, ist es wichtig, da auch das Augenmerk drauf zu legen.
Und jetzt geht die Frage nach Thessaloniki zu Johanna Haberer. Wie Sie das jetzt wahrgenommen haben, Sie haben ja gehört, das war jetzt gerade so ein Brückenbauen schon sozusagen in der ersten Gesprächsrunde.
Ja, man kann ja man kann vielleicht sagen, wir sind ja Geschwisterreligionen, die Juden, die Muslime und die Christen. Sie kommen von einem Vater, sie beziehen sich auf einen Vater und auf sehr viele gemeinsame Vorfahren. Und wie Geschwister sich auch manchmal im richtigen Leben verhalten, können sie sich entweder voneinander abgrenzen oder sie können die Gemeinsamkeiten suchen. Und wir erleben halt in verschiedenen Phasen der Geschichte einmal das eine und einmal das andere. Mhm. Ich meine, wenn wir den Ring von Lessing angucken, wer ist die Religion, die den Menschen am meisten Gutes tut? Auch in der Aufklärung gab es ja schon diese Phasen, wo man um Toleranz Rang und wo man versucht hat, gegenseitig Verständnis zu finden. Und ich finde euren Ansatz heute sehr klug, dass man sagt, wo sind denn die gemeinsamen Wurzeln? Weil ich denke, das wird viel zu wenig getan, auch in der Öffentlichkeit und auch in den Schulen.
Bei uns zu Gast an diesem Radio Day sind Rebecca Rogowski, Judaistin und Podcasterin. 331 heißt der Podcast irgendwie so schön. Drei Frauen, drei Religionen, ein Thema. Also im Prinzip so ähnliches, was wir jetzt auch gerade so machen. Also die Dinge zusammenzuführen. Zugeschaltet jetzt per Telefon, ich glaube, das wird jetzt sehr viel besser werden, ist Johanna Haberer, evangelische Pfarrerin. Hallo, ich versuch's nochmal.
Hallo?
Ja, klingt sehr gut.
Hört ihr mich?
Ja, wunderbar, wunderbar. Danke nochmal für Ihre Geduld. Osman Öz ist Islamwissenschaftler und Imam. Und wir hatten hier gerade, ich finde, eine sehr schöne, versöhnliche, interessante Diskussionsrunde. Ich würde es an einem Punkt vielleicht mal versuchen aufzurauen, weil, ich sage das mal auch jetzt ganz naiv in meinem Religionsverständnis, ist es nicht doch auch so, dass Religion, Glaube an eine bestimmte Religion, auch das Prinzip der Ausschließlichkeit hat? Das ist mein Glaube. Ich bin davon überzeugt, dass das der richtige Glaube ist und dass die anderen Gläubigen, mit denen ich mich auch gut unterhalten kann, gut verständigen kann, weil sie auch an etwas glauben, aber trotzdem auf dem falschen Weg sind, auf dem anderen Weg. Also wenn wir so von Verständigung reden, für mich schließt Religion natürlich dieses Element irgendwie auch immer ein, beziehungsweise aus. Wer mag da mal anfangen?
Ich würde da gleich reinhaken, weil ich bin so ein bisschen gut aus dem Schneider raus sozusagen, weil wir missionieren nicht im Judentum. Es gibt keine den Gedanken von Mission, und das Judentum ist ja auch viel mehr als eine Religion. Wir sprechen oft von Ethnoreligion. Das heißt, es gibt ja auch sehr viele Menschen, die haben eine sehr starke jüdische Identität, aber eigentlich mit Gott nichts am Hut und keine starke Bindung zur Religion als Praxis zum Beispiel. Und davon leitet sich ja dann halt auch ab, dass ich keinen Anspruch darauf habe, auf irgendwie die einzige Wahrheit. Aber natürlich gibt es zum Beispiel auch innerjüdisch Konflikte und von unterschiedlichen Schulen. Das ist ja kein Monolith. Und wir haben unterschiedliche Strömungen, wir haben unterschiedlichen Umgang mit dem Religionsgesetz. Und natürlich gibt es da Konfliktpotenzial. Aber ich betrachte andere Gläubige nicht als irgendwie, dass sie etwas Falschem an etwas Falsches glauben, etwas anhängen, oder dass ich möchte, dass sie jüdisch werden. Also sie dürfen gerne jüdisch werden, wenn sie den langen Giur-Prozess auf sich nehmen wollen, aber von mir gibt es da nicht diese Wahrnehmung. Ja.
Man kann es werden, aber der Rabbi schickt man erstmal weg.
Ne? Es gibt diesen Urban Myth, dass man dreimal weggeschickt werden würde. Ja? Es kommt darauf an, bei wem man klopft, würde ich sagen.
Okay. Ja, Herr Aas, wie würden Sie die Frage
vielleicht
beantworten?
Gehen wir historisch an der Stelle weiter, vielleicht.
Gern. Also ich meine erstmal Christentum.
Frau Haberer?
Ja, gut, haben Sie recht. Frau Haberer, was meinen Sie dazu, zu der Ausschließlichkeit?
Ja. Ich würde Religion immer als eine Art Suchbewegung verstehen. Und ich habe dazu ein Bild. Ich bin ja hier gleich, ich schaue auf den Olympia. Stellen Sie sich einen Berg vor und die Menschen versuchen, diesen Berg zu erklimmen, und jeder nimmt einen anderen Weg. Und wir versuchen, auf diesem Weg gemeinsam eine Erkenntnis zu bekommen. Oder jeder versucht, auf seinem Weg eine Erkenntnis zu bekommen. Und ich denke, so sollten die Religionen auch miteinander umgehen und respektieren, dass die anderen einen anderen Weg haben. Dann wird man sich natürlich, vor allem, denke ich, dann wird man anfangen, miteinander zu reden, wenn man auf dem Weg ist. Man wird sehen, dass man Unterschiede hat, und dann wird man über diese Unterschiede reden können. Aber wenn man das so versteht, wir versuchen diesen Gott, der unfassbar ist, den wir überhaupt als Menschen nicht fassen können, davon gehen wir, glaube ich, also wir, diese drei Religionen alle aus, dass wir diese Unfassbarkeit sozusagen dann nehmen und uns selbst als auf einem spirituellen Weg befindlich verstehen.
Gehen wir jetzt den historischen Schritt weiter.
Genau. Ja, ich habe das nochmal so, weil ich es natürlich auch einfach habe in dem Sinne, als der Islam natürlich als jüngste der drei Religionen auch einen eher inklusivere Haltung hat, insbesondere gegenüber Christentum und das Judentum, als auch monotheistische Religion per se. Er lehnt natürlich so kategorisch viel Götterei ab, sage ich mal, aber trotzdem genießen insbesondere Christen und Juden nochmal einen besonderen Stellenwert im Islam und werden als die Ahl al-Kitab, die Leute des Buches, benannt. Und die haben nochmal einen ganz besonderen Stellenwert, das auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch den Islam, ist das koranische Verständnis eigentlich so, dass der Mensch als etwas geschaffen ist, was Gott, sei es so schön wie an der einen Stelle, wir haben den Menschen geehrt. Nicht den Muslim oder den Gläubigen, sondern den Menschen. Das heißt, eine Wertschätzung des Menschen an sich und den Menschen auch in seiner Vielfalt. Woanders heißt es wiederum, hätte Gott gewollt, dann hätte er alle Menschen zu Gläubigen gemacht. Also das ist Gottes Wille quasi, sehen wir dort auch wiederum, dass der Mensch ganz unterschiedliche Wege gehen kann. Und insofern finde ich da von islamischer Perspektive, ja, aber es gibt natürlich auch immer wieder im Islam oder Musliminnen, sage ich mal, die da sehr eine exklusive Haltung haben. Aber ich finde, das braucht man gar nicht, sondern man kann durchaus auch andere Wege zu Gott anerkennen und respektieren.
In Griechenland klingelt gerade das Telefon. Aber die Frage wäre nochmal, wir haben am Anfang das, und das war ja wahrscheinlich totaler Konsens, und das war auch gut formuliert zu sagen, man muss das auch trennen, also die politische Praxis und die Religion, aber in der Wirklichkeit ist es ja leider dann doch trotz alledem nicht so. Ich gebe Ihnen recht, also man kann die Konflikte im Nahen Osten nicht darauf reduzieren, das ist völlig klar, aber dass diese Folie eben auch drüber liegt, wenn es um Feindbilder geht, da würde ich auch keine Religion ausnehmen übrigens, ist, glaube ich, eine unumstrittene Tatsache, übrigens auch in der Geschichte nicht. Und da wäre eben der Punkt, wie kann sich diese schöne Vernunft, die Sie am Anfang alle drei so schön beschrieben haben, wie kann die sich durchsetzen und eben doch auch vielleicht eine Inspiration sein für politisches Handeln. Das ist ja das Handeln, das uns prägt alle. Ich frage mal nach Griechenland wieder jetzt.
Naja, also ich denke, wir müssen als die Religionen haben sowas wie eine Vielfaltsbehauptung. Also wir haben das ja gerade von allen dreien gehört. Und wenn ich zum Beispiel an meine christliche Religion denke, wenn wir uns auf unsere Masterdokumente berufen, zum Beispiel das Alte oder das Neue Testament, das sind ja die verschiedensten auch politischen Wege und Vorschläge vielfältig vorgeschlagen. Und wenn ich mich ans Neue Testament wage und sage, diese Figur des Jesus, die ist in vier verschiedenen Evangelien unterschiedlich dargestellt. Also wir haben vier Evangelien und nicht eins. Das heißt ja, dass wir im Grunde genommen dazu aufgefordert sind, in den Diskurs zu gehen über den Glauben, dass der nicht abgeschlossen ist. Ich finde es furchtbar, dass sich in der christlichen Religion Menschen, die so ein vielfältiges Dokument vorliegen haben als ihre Bibel, plötzlich als Fundamentalisten beschreiben und sagen, ich weiß genau, wie die Auslegung dieser Bibel ist. Und wenn wir mal dahin kommen, dass wir sagen, wir feiern die Vielfalt, wie es im Koran ist, wie es im Judentum sowieso gemacht wird und im Christentum auch. Wenn wir dahin kommen, dann, glaube ich, beginnt auch ein Gespräch.
Rebecca Rogowski, Osman Örs und Johanna Haberer hier bei uns im Gespräch. Wir reden eben über die großen Themen, die wir nur anreißen können, ist auch völlig klar. Nicht? Also das ist ja kein tiefgründiger Kurs in Sachen Religionskritik oder Religionsgeschichte. Aber was wir den ganzen Tag über gemacht haben, und ich fand das immer ganz lustig, will ich das auch nochmal machen, wir hatten den sogenannten atheistischen Stachel. Also in jeder Stunde kam immer ein Atheist zu Wort, Voltaire zum Beispiel, der beim Sterben offensichtlich auch sich nochmal gewandelt hat, aber so sein Leben lang doch dem Atheismus gewidmet hat. Hier haben wir auch sowas und ich würde das mal einspielen, damit wir dann auch nochmal vielleicht drüber reden können.
Ist doch klar, Gott ist auf.
Radio 1, der atheistische Stachel.
Frauen schulden keiner einzigen Religion Dank für auch nur einen Impuls der Freiheit.
Sie hörten einen atheistischen Stachel. Angespitzt und verabreicht von
Susan Brownwell Anthony, Frauenrechtlerin.
Sehr zugespitzter Standpunkt, würde ich sagen. Rebecca, vielleicht darf ich Sie zuallererst fragen, weil es eben auch ein wichtiges Thema für Sie ja ist. Ja. Also sich um Minderheiten mag ich gar nicht sagen. Frauen sind keine Minderheiten.
Genau, ja.
Aber es geht auch durchaus bei Ihnen auch um sexuelle Minderheiten zum Beispiel. Ja. Also das spielt schon eine Rolle. Also das ist schon ein krasser Vorwurf, finde ich.
Genau, es ist ein krasser Vorwurf, den ich historisch aber durchaus nachvollziehen kann erstmal. Das Ding, also oder die Sache ist halt, wo man ansitzt und welche Lesarten man auch, welche man ausgesetzt ist, für welche man offen ist. Und es gibt natürlich stark patriarchale, stark exkludierende Lesarten, aber es gibt eben auch andere Lesarten. Und oft wird dann davon zum Beispiel gesprochen, dass die alternativ wären oder apologetisch. Aber ich beschäftige mich auch viel mit der Textexegese und finde auch oft zum Beispiel Kommentatoren, die recht progressiv sind, aber dann aus dem 14. Jahrhundert sind oder eben früher. Und das kommt halt immer sehr darauf an, was man liest. Und es gibt zum Beispiel so eine Sache, an die ich gerade so spontan gedacht habe, ist halt die Schöpfungsgeschichte. Und man fokussiert sich dann zum Beispiel sehr stark auf die zweite Schöpfungsgeschichte in Bereshit, also in Genesis 2, wo erst Adam geschöpft wird und dann Chava oder Eva. Und dann sieht man hier zum Beispiel sehr schön, was Übersetzungen machen. Und wenn man so linguistisch ein bisschen nachspürt, dann merkt man zum Beispiel, das eine Wort, was benutzt wird, ist Ezer. Also sie ist die Helferin, wird es oft übersetzt. Aber man könnte das Wort ist viel neutraler, auch als Begleiterin oder so Companion auf Englisch übersetzen oder eben als Ebenbürtige. Und da sieht man dann halt, was passiert, wenn man bestimmten Menschen die Exegese, das Auslegemonopol gibt. Und deswegen finde ich es umso wichtiger, dass andere Stimmen in den Diskurs gebracht werden, dass die hörbar gemacht werden, dass Leute auch Sachen reclaim für sich. Davon spricht man ja oft auch in feministischen Kreisen. Aber ich kann natürlich auch verstehen, dass viele Strukturen nicht erstmal einladend wirken auf Menschen und die viele Vorurteile haben, weil es eben Orte mit vielen Vorurteilen sind. Und es ist dann so, was man für sich selber persönlich austangieren muss.
Dann gebe ich gleich mal weiter nach Griechenland und stelle dort die Frage. Denn jetzt haben wir einen neuen Papst. Sie sind ja evangelische Pfarrerin, das ist deutlich zu sagen. Aber mich beeindruckt dann mal wirklich sehr, wenn die katholischen Frauen sich äußern. Da gibt es eine ganz starke Bewegung.
Maria 2.0 zum Beispiel war sehr inspirierend.
Ja, finde ich sehr, sehr eindrucksvoll, was die Frauen da sagen. Und das berührt Sie dann vielleicht auch, Frau Haberer, auch wenn Sie jetzt eben evangelisch sind. Also dieser Kampf von Frauen innerhalb der Kirche. Jetzt ist leider die Telefonleitung zusammengebrochen. Das hätte mich jetzt aber wirklich sehr interessiert. Dann ist Herr Öztürk und beantwortet diese Frage natürlich auch für seine Religion. Und inzwischen rufen wir dann nochmal schnell an.
Okay. Ja, also auch was das anbelangt, muss man natürlich wieder irgendwo Religion und Kultur voneinander trennen, denke ich. Also wenn man von der Rolle der Frau spricht und im Islam, dann sehen wir eigentlich im Koran, dass Mann als auch Frau, so heißt es im Koran, die gläubigen Männer und die gläubigen Frauen sind einander Verbündete auf der einen Stelle. Und auf der anderen Stelle, Rebecca hat es auch schon erwähnt, bei der Erschaffung von Mann und Frau geht der Koran auch nochmal einen anderen Weg als das Christentum. Und denn im koranischen Verständnis ist auch dort Mann als auch Frau gemeinsam aus einem Nefs geschaffen.
Genau, das gibt es aber in der Tora, in der ersten
auch in der Tora.
Bereshit, im ersten Kapitel, wird auch Adam geschaffen und dann männlich und weiblich schuf er ihn. Und dann gibt es die rabbinische Lesart, dass es ein Androgynos ist, also ein Mensch, der beide Geschlechter vereint.
Ja, genau. Also da haben wir wieder was Gemeinsames, glaube ich. Und dann sehen wir natürlich auch, wenn wir so in die islamische Frühzeit schauen, zur Zeit des Propheten, da gibt es auch bemerkenswerte Frauen, von denen wir heute eben wissen, wie zum Beispiel seine Frau Aisha, die insbesondere im sunnitischen Islam eine große Rolle spielt, die einen Großteil der Überlieferung, also das, was die zweite Quelle des Islams nämlich ausmacht, die Sunna, dort einen wesentlich, also sehr großen Stellenwert hat. Sie war überhaupt nicht eigentlich Hausfrau, sondern sie war vielmehr Lehrerin und hat als Lehrerin auch viele Männer unterrichtet, wenn es darum ging, zum Beispiel die richtigen Überlieferungen, das, was der Prophet gemacht hat, gesagt hat, seinen Alltag gestaltet hat. All das wird viel, viel, also vielleicht ein Drittel, ein Viertel der Überlieferungen gehen auf sie zurück. Wir sehen aber auch zum Beispiel eine andere Frau, Umm Salama, die sich darüber geäußert hat oder ein bisschen echauffiert hat darüber, dass warum Gott nicht auch die Frauen ansprechen würde im Koran.
Und das hat Kübra letztens im Podcast erwähnt, die Geschichte.
Ja, genau. Diese Geschichte hat einen sehr besonderen Stellenwert. Also Frauen, insbesondere die patriarchalische Lesart des Korans so ein bisschen aufbrechen wollen, wo sie auch völlig recht haben, glaube ich. Das ist da nochmal so ein Paradebeispiel. Denn als sie das so benannte, daraufhin hat Gott reagiert und auch die Frau wieder gleichberechtigt im Koran angesprochen oder die Frau mehr angesprochen. Und das ist eben also in dieser koranischen Offenbarungsgeschichte von 23 Jahren nochmal diesen besonderen Stellenwert. Und man könnte noch viele andere Beispiele nennen, glaube ich. Und wichtig ist, glaube ich, wenn wir heute in muslimische Gesellschaften schauen, dann hat man vielleicht eher den Eindruck, dass es ist richtig, das patriarchale Herr hat so eine gewisse Herrschaft.
Ja.
Und aber rein theologisch gesehen kann man dem auch theologisch entgegnen. Und das machen auch heutzutage viele wunderbare Frauen, die versuchen, wirklich den Koran nochmal neu zu lesen.
Worauf sich aufbauen ließe dann. Also Frau Haberer, Sie haben mich, glaube ich, die ganze Zeit haben Sie uns gehört. Das stimmt erstmal?
Ich habe euch
das
gehört.
Ist gut. Also,
ich habe euch gehört.
Das ist schön. Dann jetzt die Frage auch nochmal natürlich an Sie, jetzt eben aus evangelischer Sicht. Ich habe das Katholische mit reingenommen, also so ein bisschen Ökumene hier betrieben. Wie sehen Sie das?
Ja, also ich muss mich natürlich, wie die anderen beiden, auch auf historische Dokumente berufen. Wir können, wenn wir dem Weg Jesu nachgehen und was da beschrieben ist, ist natürlich, dass der Jesus schon angefangen hat, alle möglichen Grenzen zu überschreiten und Frauen in seiner Jüngergruppe hatte. Und wenn Sie auf Paulus gucken oder die ersten Christengemeinden, dann leiteten die Frauen. Und sie waren also Gemeindeleiterinnen und wir haben es halt dann im zweiten Jahrhundert mit einem extremen, das kann man auch in den Texten nachvollziehen, extremen Rollback zu tun, wo dann wirklich in dem Augenblick, wo das Christentum stärker wird und wo es dann um Macht geht, es werden die Frauen aus den Texten gestrichen. Also aus einer Julia wird ein Junius oder so gemacht in den Texten des Paulus, wo dann beschrieben wird, dass dann der Paulus an einen Mann schreibt. Aber in Wirklichkeit, das kann man nachweisen. Inzwischen haben viele tolle feministische Theologinnen nachgewiesen. Es gab einfach in der Urchristenheit ganz viele Frauen, die eigentlich im Grunde genommen spielentscheidend war für die Ausbreitung dieser Religion. Und dem Paulus wird ja viel nachgesagt, dass er schweige in der Gemeinde und so. Aber der hat auch Sätze gesagt wie, das sind wir nicht, im Galaterbrief, das sind wir nicht Jude noch Grieche, das sind wir nicht Sklave noch Freier, wir sind nicht Mann und Frau, sondern wir sind alle eins. Also solche Sätze sagt er auch. Das entschuldigt nicht diese blutige Geschichte oder Dominanzgeschichte, die das Christentum mit sich herumträgt. Aber wir können uns jetzt auch mit der wachsenden Exegese und Erkenntnis der Schriften in ihrer Breite, können wir uns auf ganz andere auch Stellen beziehen, wir legen es anders aus. Wir haben da wirklich auch viel Gesprächsstoff und Gesprächsmöglichkeiten mit den jüdischen Schwestern und den muslimischen Brüdern, um es mal so zu sagen.
Das fand ich schon ein sehr schönes Schlusswort. Ich will nur die Frage stellen an unsere beiden Gäste hier, weil es mich wirklich beschäftigt, das House of One. Ich komme da ständig vorbei. Ich weiß, da soll es eigentlich stehen. Wir haben hier quasi ja auch eins gebaut, quasi. So in ideeller Weise steht es ja jetzt irgendwie. Aber wann wird es dann mal wirklich stehen?
Ja, also es ist ein ambitionierter Bau und ein Weg, den wir schon gemeinsam beschreiten seit 2011. Juden, Christen und Muslime gehen gemeinsam diesen Weg, dieses Haus in Berlin, einzigartiges Haus in Berlin zu bauen. Und natürlich sind damit auch gewisse Hindernisse verbunden. Und was das Ganze so ein bisschen auch in die Länge streckt. Aber nichtsdestotrotz sind wir jetzt guter Hoffnung, dass wir im nächsten Jahr mit dem Bau tatsächlich beginnen können. Und dann braucht es noch mal gute 4 Jahre mindestens, bis das Haus dann steht. Aber das Haus ist jetzt schon voller Leben. Also, und das ist zu diesem Leben gehören unsere Bildungsangebote auf der einen Seite oder auch unser wunderbarer Podcast, den Rebecca ja auch mitgestaltet. Und insofern, ja, ich glaube, es braucht sowohl dieses House of One in Berlin, aber auch viele andere interreligiöse Initiativen braucht es auch insbesondere in diesen Zeiten. Wir müssen uns einfach nochmal der Verantwortung bewusst werden, dass wir eben für den gesellschaftlichen Zusammenhalt wirken müssen und wirken können und dafür auch das Potenzial, was wir eben in unseren Religionen alle haben, das nutzen. Und dann, glaube ich, entstehen in vielen Herzen auch solche Häuser und einfach Wege, die man gemeinsam beschreitet.
Ja, ich denke auch, worauf ich ganz kurz nochmal irgendwie fokussieren will, ist halt, es ist super wichtig, dass es dieser Geist des House of One sozusagen jetzt schon auch hörbar ist im Podcast und auch irgendwie Schulklassen zum Beispiel erreicht, weil dieser Diskurs, den wir momentan haben, oder dieser, meiner Meinung nach, diese Abwesenheit von Diskussionskultur in der Gesellschaft oft dazu führt, dass die falschen Leute sehr, sehr laut sind. Und deswegen finde ich es so wichtig, dass zum Beispiel diese Runden hier gibt und dass das auch irgendwie Raum bekommt. Ja.
Ich bedanke mich sehr herzlich. Also wenn es dieses Haus dann endlich gibt, würde ich mich freuen, wenn ihr drei auch wieder dann hierher kommt. Genau, in der Besetzung
bitte. Gerne,
natürlich, Mama.
Ich habe einen Baustein. Ich habe einen Baustein dieses Hauses.
Den gibt's schon.
Gegen Spenden gab es sie, ja.
Kann man spenden,
okay. Ja. Gut, das war noch ein ganz wichtiger Hinweis. Ganz lieben Dank, Johanna Haberer, Osman Örs und Rebecca Rogowski waren bei uns und kommen wieder, wenn es das Haus gibt, vielleicht auch schon vorher. Alles Gute euch, Dankeschön.
Danke,
gleichfalls.